Meine Frau und ich wollen uns zuerst bedanken für die Gemeinschaft, die wir hier haben können, hier bei Katzmarzix. Danke für das Interesse, für die Themen, die hier angeboten wurden in den letzten Tagen. Mindestens heute ist es bestimmt so, dass ich versuchen möchte, Gottes Wort zu dem Thema, was vor uns sein soll, zu mir und zu euch sprechen zu lassen. Wenn es darum geht, der Himmel, worauf wir uns freuen und was uns jetzt schon froh macht. Ich fange mal bei dem Letzteren an, was uns jetzt schon froh macht. Eigentlich wohnen wir in Marburg, in der Wettergasse, mitten in Marburg, ganz schön eigentlich da. Gefällt mir gut. 4 Semester lang musste ich allerdings in Münster arbeiten. Münster nicht hier in der Gegend, sondern Münster in Westfalen. War deswegen mehrere Tage die Woche von zu Hause weg. Im Januar vor 2 Jahren, glaube ich, war es, war ich in Münster, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und plötzlich fiel mir auf, dass ich mich unheimlich gut gefühlt habe. Ich war richtig gut drauf. Also in dem Moment wäre ich der netteste Mensch zu allen gewesen, die irgendwas von mir gewollt hätten. Das ist nicht immer so. Und da das nicht immer so ist, schien es mir verdächtig. Und ich habe überlegt, wieso bist du eigentlich so gut drauf heute? Das ist mir eine Weile nicht eingefallen. Und dann ist es mir eingefallen. Ich glaube, an dem Morgen hatte meine Frau telefonisch durchgegeben, dass unsere Urlaubsplanung für den September gebongt ist, Wohnung auf Korsika gemietet. Und das, was da eigentlich in mir stattfand, das war so eine unbewusste und dann bewusst werdende Vorfreude auf den Urlaub, der ungefähr 8 Monate weg noch war. Das ist Calvi auf Korsika, nahezu paradiesisch. Himmlisch weiß ich nicht, aber nahezu paradiesisch. Erstaunlich. Der Urlaub hätte ja auch noch ins Wasser fallen können. So viele Monate, wer weiß, ob das dann klappt. Aber irgendwie hat die Sache mich da schon so positiv beeinflusst, dass ich dann dachte, oh schade, wenn die Aussicht auf den Himmel dich auch häufiger mal positiv beeinflussen würde, dann würde es dir und den Leuten um dich rum auch besser gehen. Und als wir dann in den Urlaub gefahren sind, ist das noch irgendwie noch mal drastischer geworden. Ich will das fast wie so ein kleines Gleichnis jetzt mal nicht überziehen, aber erzählen. Wir sind mit der Fähre übergesetzt von Italien nach Bastia auf Korsika. Das ist so eine Übernachtfähre und mir ging es so schlecht. Diese Seekrankheit, wer das schon mal hatte, weiß, dass das nicht so angenehm ist. Ich habe die Nacht eigentlich oben an Deck verbracht, halb über der Reling oder auf irgendeinem Liegestuhl. Und wenn halb über der Reling, dann habe ich zum Glück noch genug selbst war ich noch immerhin so weit dabei, dass ich gucken konnte, von woher der Wind weht. Und es war eigentlich alles gar nicht so schlimm, denn ich wusste ja, am nächsten Tag nachmittags, Calvi am Strand, die Bucht, rein ins Mittelmeer, Sonne und alles. Die Nacht war gar nicht so schlimm. Wenn am nächsten Tag irgend so ein Arbeitstag gewesen wäre oder irgendwas Stressiges, wäre es anders gewesen. Ob das vielleicht auch mal so ist, wenn wir sterben, dass wir so erfüllt sind von der Freude, bald, am nächsten Nachmittag oder so, sind wir bei dem, den wir lieben? Ich weiß es nicht. Wir können dafür beten, jeder für sich, wir füreinander. Dass es so ist, es wäre gut. Ich möchte zuerst aus 2. Petrus 3 einen Vers lesen. Wo das ausdrücklich drin steht, dass wir eine herrliche Zukunft erwarten. Jedenfalls spricht die Bibel davon. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Wir erwarten neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Ich lese noch Titus 2, einen Vers dazu, Titusbrief, Kapitel 2. Vers 13. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte, von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Das ist, was wir erwarten. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, das ist so weit weg. So ein Urlaub ist doch was Konkreteres. Von Januar bis September, das kann man noch überschauen, oder von heute auf morgen Nachmittag. Außerdem, man hat es schon mal gesehen. Dieses Urlaubsziel, da waren wir schon mal gewesen. Von daher wusste ich, was mich erwartet. Das ist beim Himmel etwas anders. Aber zunächst mal diese Überlegung, das ist noch so weit weg. Ich weiß nicht, wie weit weg das ist. Niemand weiß es. Niemand von uns will ein Schwarzmaler sein, aber ganz realistisch, wir wissen es nicht. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier an die Wand was dran malen dürfte, dann würde ich einen Punkt mal malen. Keine Sorge. Hier ist ein Punkt, ja. Das ist mein Leben. 1958, mein Geburtsjahr, bis, ich weiß es nicht, meine männlichen Vorfahren in direkter Linie, drei Generationen zurück, sind alle Anfang 60 plötzlich gestorben. Das wäre dann also von jetzt abgerechnet noch knapp 20 Jahre. Das wäre eine Möglichkeit. Kann ja sein. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, die mütterliche Seite sind etwas älter geworden. Das ist dieser Punkt. 1958 bis 2020 oder irgend sowas. Und danach würde ich dann einen langen Pfeil malen, der eigentlich gar nicht aufhört. Und dieser lange Pfeil, das ist danach. Das ist, was man Ewigkeit nennt, ohne sich richtig was drunter vorstellen zu können. Aber das ist so. So ein kurzer Zeitraum nur. Ein alter Bruder bei uns hat immer erzählt, dass sein Vater gesagt hat, kurz vor seinem Tod, und er ist recht alt geworden, es kommt mir so vor, mein ganzes Leben, als hätte ich das Fenster aufgemacht, mal rausgeguckt und wieder zu. So kommt es mir vor, so kurz. Das macht einen im ersten Moment ein bisschen traurig und stutzig, oder? Nachdenklich, besinnlich, alle diese Sachen. Aber was haben wir gerade gelesen? Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir erwarten, dass der zurückkommt, der das Leben geschaffen hat und der den Tod überwunden hat. Und insofern ist diese Sache für uns eigentlich etwas, wo wir uns drauf freuen. Es wird uns nämlich gesagt, 2. Korinther 5, dass für uns persönlich etwas sein wird, ein neuer Leib, ein neuer Körper. Ich will das nur mal anlesen. Uns wird in 2. Korinther 5 im Neuen Testament im Wort Gottes gesagt, wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Gott gibt uns einen neuen Körper. Er gibt uns eine neue Wohnung. Johannes 14. Johannes 14 sagt der Herr Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Wenn wir das glauben, ich will nachher dann auch nochmal ganz, ganz deutlich machen, dass es an der Auferstehung Jesu Christi liegt, dass wir das glauben können. Wenn wir das glauben, dann hat die Zukunft ihren Schrecken verloren und wir können froh in die Zukunft sehen. Bevor ich Christ wurde, erinnere ich mich mal an so einen eigenartigen Gedanken, der mir kam. Ich bin so einen Gang in dem Institut, wo ich arbeite, entlang gegangen, lange her. Und es war abends und am Ende war es irgendwie dunkel. Und dann kam mir der blöde Gedanke, wenn du jetzt stirbst, am Ende des Ganges ist Gott. Ich erschrocken. Ich denke, wenn ich jetzt das wieder so mal erleben würde, dann würde es so sein, dass ich denke, ah, gut, den möchte ich ja noch näher kennenlernen, als jetzt möglich ist. Einmal in meinem Leben als Christ, nur einmal, habe ich echt und ernsthaft und richtig und authentisch zum Himmel geguckt. War ein wolkiger Tag. Deutschland irgendwann. Korsika ist da besser. Wolkiger Tag. Und ich hatte gerade gemerkt, dass eine Sache, die ich in meiner Forschung seit 2 Jahren oder so verfolgt hatte, auf einem Gedankenfehler von mir beruhte. Das ist nicht so schön. Erstens, wenn man wieder mal die eigene Blödheit vorgeführt kriegt. Und zum anderen, wenn man merkt, oh, 2 Jahre mehr oder weniger in den Sand gesetzt, beruflich. Und auf dem Weg vom Mittagessen wieder an die Arbeit, gucke ich hoch. Und ganz echt, das ist sonst nie gewesen, denke ich, von da wird dein Herr wiederkommen. Und das hat mich sehr beruhigt. Sodass ich weitergegangen bin und war total ruhig geworden und habe mich wieder an die Arbeit gemacht, ganz normal. Ist nur einmal gewesen, aber ich werde es nicht vergessen. Von da wird er wiederkommen, der, auf den du wartest, der das Leben ist. Ich will eine kleine Materialsammlung aus dem Neuen Testament mit euch machen, über unsere Zukunftsfreude, freudige Zukunftserwartung. Schauen wir mal nach Apostelgeschichte 1 als nächstes. Da wird die Himmelfahrt kurz geschildert. Apostelgeschichte 1. Der Herr Jesus ist auferstanden, ist ungefähr 40 Tage lang mit seinen Jüngern zusammen gewesen, hat ihnen vieles erklärt. Und dann, als er fertig ist mit seinen Erklärungen, Apostelgeschichte 1, Vers 9, liest man, als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißem Kleid bei ihnen, welche auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Wird kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Das ist mir einmal richtig deutlich geworden. Ich hoffe, dass es noch ein paar Mal passiert im Leben, dass einem nicht so nur, ja, man liest das und aha, sondern dass es einem richtig so durch und durch geht. Er kommt wieder und alles klar, cool bleiben. Eigentlich ist diese Himmelfahrt schwieriger zu verstehen als die Auferstehung, oder? Wird auch wenig drüber gesprochen. Dass so ein Körper da nach oben steigt, wir wissen ja jetzt ungefähr, was da oben ist, und irgendwann wird die Luft unheimlich dünn, ja, so zum Atmen und überhaupt. Und es wird auch sehr kalt. Wo ist er eigentlich hin? Himmel ist offensichtlich eine unsichtbare, gegenwärtige Realität. Etwas, was wir im Moment nicht sehen, aber was real ist. Eine Bedeutung von Himmel ist der Himmel, den wir hier oben sehen, und dann der Weltraum. Und dann in der Bibel ist auch eine Bedeutung von Himmel eine jetzt gegenwärtige, für uns unsichtbare Realität. Als Stephanus gesteinigt wird, Apostelgeschichte 7, 8, da sieht er den Himmel geöffnet. Vorher hat er das auch nicht gesehen. Da ist eine Realität, die wir nicht sehen können. Wir glauben ja an unsichtbare Dinge, wir als Christen. Wir glauben, dass es unsichtbare Dinge gibt wie Gott, der aber auch in unsere sichtbare Welt rein wirken und reinkommen kann. Das ist, woran wir glauben. Für mich persönlich ist auch ein Beweis, dass es so eine unsichtbare Realität gibt. Zum einen diese Sachen und zum anderen, dass ich ein oder zwei glaubhafte Berichte über so Geistergeschichten habe, worüber ich euch jetzt überhaupt keine Lust habe zu reden, weil es schlechte Geister sind. Aber man sieht, da ist mehr an Realität, als wir anfassen können. Und häufig kriegen wir davon nichts mit, und eigentlich kann man froh drüber sein, denn es ist eine Realität, wo auch Geister, die uns übel wollen, rumspuken oder wie man sowas nennen muss. Aber es gibt den Himmel, da wo der Herr Jesus jetzt ist, wo es ihm gut geht, bei Gott, als für uns unsichtbare Realität. Das ist aber eigentlich nicht das, worauf wir uns freuen, worauf wir hoffen. Das ist etwas, was jetzt irgendwie so irgendwo ist. Das, wo wir uns drauf freuen, das ist ja, wenn er wiederkommt und uns dann mitnimmt in diese Zukunft, diese neue Schöpfung. Man liest ja auch manchmal, ich habe das zum Beispiel mal von Missionsbericht auf Haiti gelesen, dass Christen und irgendwie auch drum, um sie herum offenbar so eine gewisse Sphäre sicher sind vor Voodoo, diesem eigenartigen bösen Zauber, heidnischen Zauberkram, der da auf Haiti verbreitet gemacht wird. Da ist es wirklich so, dass solche Voodoo-Zauberer Leuten empfohlen haben, die Angst hatten, dass jemand anders einen Voodoo-Zauber auf sie herabgewünscht hat, dass diese Zauberer den Leuten geraten haben, geht zu den Christen, da seid ihr sicher. Wir sind gar nicht dankbar genug, dass wir so geschützt sind auch vor so Zeug. Wir hatten eine Christin aus Indien bei uns mal in der Gemeinde, die hat auch Dinge erzählt, da habe ich gedacht, oh Mann, ich halte mich so oft es geht nahe bei Christen auf. Keine Lust, mit sowas irgendwie in Kontakt zu kommen. Ich will unter dem Schutz der göttlichen Realität sein, in der Sphäre, wo Gottes Reich irgendwie, wenn auch nur im Kleinen, stattfindet und sich ausbreitet. In Johannes 5 ist noch ein Gesichtspunkt über den Himmel, der uns die Bedeutung von der Sache und das Glück, erlöst zu sein, unterstreicht. In Johannes 5 wird geschildert, dass da so ein Teich war und wer als erster mit seinen Krücken reinstiefelte oder reinrollte von den Behinderten, die da rumlagen, der wurde geheilt. Und da lag ein gewisser Mensch, Johannes 5, Vers 5, war ein gewisser Mensch daselbst, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit mit ihm so war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Indem ich aber hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und wandle. Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und wandle. Vers 14. Danach, das dazwischen muss uns jetzt nicht interessieren, danach findet Jesus ihn im Tempel. Und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Es gibt also was Schlimmeres als 38 Jahre gelähmt irgendwo rumliegen. Und wenn sie alle mit ihren Krücken und Zeug da runter zum Teich gar nicht mithoppeln können. Das ist eigentlich ein trauriges Bild, dieses ganze Bild. Ne? Und dann, was ist schlimmer als 38 Jahre? In der danach folgenden Diskussion mit einigen Juden sagt Jesus, deutet mindestens an, was er meinen könnte mit, dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Da sagt er nämlich in Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Also es wird eine Auferstehung geben, sagt Jesus hier den Leuten. Und pass mal auf, was dann mit dir passiert. Die Lösung, die Erlösung, die steht in dem Vers 24. Da sagt Jesus nämlich vorher, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Überhaupt dabei sein zu können, bedeutet, dass wir jetzt Jesus glauben. Sonst sieht es möglicherweise schlecht aus. In Matthäus 10 wird uns das auch nochmal gesagt, beziehungsweise hat der Herr Jesus es damals Leuten gesagt, Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Was ist jetzt vorerst, deswegen gehen wir auch gleich weiter, einfach ein warnendes Wort, was wir Menschen, die Christen sind und die genauso mies sind wie alle anderen auch, von Gott her gesehen oder so gut, so wie wir Menschen eben sind, man sieht ja, was draus wird. Ein warnendes Wort, was wir, weil wir es selbst gehört und ernst genommen haben, an alle richten. weil wir hoffen, dass alle dahin kommen, dass sie sich vor Gott überhaupt nicht fürchten müssen, sondern auf ihn freuen. Wie ich das vorhin von mir selbst auch geschildert, dass wir uns auf ihn freuen. Matthäus 6. Für uns Christen vielleicht jetzt, im Hinblick auf das, worauf wir uns freuen, ein nachdenkliches Wort. Matthäus 6, Vers 19. Da sagt der Herr Jesus: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Klare Sache. Wahrscheinlich geht es vielen von euch so wie mir. Unser Herz ist häufig gar nicht im Himmel. Unsere Freude ist gedämpft, bis man muss sie sich erstmal wieder so richtig irgendwie da nahezu reinsteigern. Wie kommt das? Weil unser Schatz anderswo ist. Die Sachen, die wertvoll sind, die ziehen uns ja an. Da wollen wir in der Nähe sein. Und jetzt will ich das auch nicht so extrem machen oder so. Die Bibel lehrt ja nirgendwo so ein Asketentum, dass jeder alles vernachlässigt, Familie, Beruf und so weiter, für eine Sache. Nee, das nicht. Aber trotzdem. Rechnen wir es doch mal durch. Können vielleicht viele sogar ungefähr überschlagen. Was haben ich oder du investiert in früher noch D-Mark? In Sachen, wo man schon sagen würde, okay, das fördert Gottes Sache, das ist gut für den Herrn Jesus und sein Anliegen, Menschen zu sammeln. Wie groß ist der Haufen? Und wie groß ist der Haufen in D-Mark, der hier auf der Erde irgendwo steht oder liegt? Konto, Auto, Laptop, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen. Natürlich muss das relativ gesehen werden. Manche Leute haben sowieso wenig Geld, manche haben viel Geld, man muss das irgendwie so relativ sehen. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, das mal zu überschlagen. Wo ist mein Schatz? Denn da wird auch dein Herz sein. Und das wird immer ein bisschen so sein. Es ist einfach so, wenn man mit Leuten zu tun hat, die allein oder mit Familie, wenn sie Familie haben, ziemlich viel dran gegeben haben für eine Aufgabe, von der sie glauben, dass Gott sie ihnen gegeben hat. Die sind irgendwie weicher gegenüber Gottes Sache. Die weinen leichter. Die freuen sich leichter, die freuen sich mehr auf den Himmel, weil ihr Schatz irgendwie da liegt, weil sie nicht so viel anderes einfach haben. Und das wird immer so sein. Da gibt es auch Unterschiede im Glauben, wo der Römerbrief uns drüber aufklärt, dass es Unterschiede im Glaubensmaß gibt. Und entsprechend wird es auch unterschiedlich intensive Vorfreude auf den Himmel geben, das glaube ich bestimmt. Und wir sollten uns das gegenseitig auf keinen Fall vorwerfen, so Sachen, aber ermutigen und auch immer wieder daran erinnern. Hier auf der Erde, sagt der Herr Jesus, gehen die Sachen kaputt. Bei ihm sind die Sachen sicher. Paulus hat zum Ende seines Lebens, 2. Timotheus 1, sagen können, 2. Timotheus 1, Vers 12, ich schäme mich nicht, Christ zu sein, im Knast zu sitzen als Christ, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jeden Tag zu bewahren. Paulus ist sich sicher, dass sein Herr, das, was Paulus seinem Herrn anvertraut hat, von sich selbst, seine Emotionen, seine Zeit, sein Geld und so weiter, dass Gott das dieses Gut bewahren kann, dass das sicher ist, dass das nicht verloren ist. Und da könnte ich jetzt noch viel mehr Bibelstellen nennen, wollte das aber eigentlich tun, um einen Zusammenhang, der, wie ich meine, existiert, aufzuzeigen, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. In Lukas 10, wird nochmal gesagt, dass das, was zukünftig sein wird, wertvoller ist als viele andere Dinge. Und hier kommt jetzt etwas, was vielleicht etwas überraschender ist. Lukas 10, ab Vers 17. Der Herr Jesus hat 70 Jünger ausgeschickt mit bestimmten Aufträgen. Und die 70 kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen: Ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie beschädigen. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Die hatten enorme geistliche Energie von Gott bekommen und Fähigkeiten, die wir nicht haben, vermute ich mal. Ich jedenfalls nicht. Und das Entscheidende jetzt ist, was sagt Jesus? Freut euch darüber, dass ihr geistlich so stark seid, dass ihr so viel ausrichten könnt gegen den Feind, gegen den Teufel, der die Menschen kaputt machen will? Darüber freut euch nicht. Das ist nützlich, aber freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Also irgendwo da oben, in dieser unsichtbaren Realität, steht mein Name und der von jedem anderen, der an Jesus glaubt. Darüber sollen wir uns mehr freuen als über geistliche Fähigkeiten. Das zeigt auch wieder, wie hoch der Herr Jesus, welchen hohen Stellenwert er dem Himmel beimisst. Also keine Randsache oder so. Im Gebet ist 1. Thessalonicher 4 schon angesprochen worden. Und ich glaube, wir sollten da auch etwas lesen, um die Materialsammlung weiterzuführen, was in der Bibel über den Himmel und unsere Hoffnung, die damit verbunden ist, gesagt wird. Erste Thessalonicher 4, ich lese ab Vers 14, ab Vers 13, Entschuldigung. Wir wollen nicht, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Gerade mal bis dahin, ich den Vers lese, denke ich an die Beerdigung meiner Großmutter, der, die nicht gläubig war. Wir waren nur ungefähr 5 oder 6 Leute bei der Beerdigung. Mein Großvater war leider auch nicht gläubig. Und die ganze Szene war irgendwie so Ende. Schade. Wir wollen unsere Hoffnung auch weiter sagen. Hoffentlich glauben uns die anderen, glauben dem Wort Gottes. Denn für uns ist die Situation total anders. Wir haben eine Hoffnung. Ich lese weiter, Vers 14. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Worauf freuen wir uns? Auf den Himmel. Was ist das Entscheidende im Himmel? Dass Jesus wiederkommt und dass wir bei ihm und beieinander sein werden. Das ist, was hier ausgesagt wird. Wir erwarten nicht ein Ereignis, bei dem wir uns plötzlich versetzt sehen in ein Paradies, sondern erwarten ein Ereignis, was dadurch gekennzeichnet ist, dass Jesus wiederkommt. Wir erwarten ihn. Ich will das nachher auch nochmal betonen, hier aber auch schon, dass unsere Zukunftshoffnung sich eigentlich auf eine Person bezieht. Wie man das ja auch so ein bisschen abgebildet sieht, in unserem Leben jetzt. Also Leute, die frisch verliebt oder verlobt sind, die können das am besten nachvollziehen. Eigentlich egal, wo man ist, Hauptsache der, die Geliebte ist auch in dem Raum. Das ist das Entscheidende in so einer Zeit. Und man achtet dann auch gar nicht so viel auf das Drumherum. Nicht der Raum, nicht das Paradies, sondern die Person, die da ist. Und hier wird das auch gesagt, worauf warten wir? Auf Jesus. Wir warten auf Jesus, der uns erlöst hat, der das Leben ist, der kein Softie ist. Ich finde nicht, dass Jesus ein Softie ist. Der ist schon ziemlich klar, im Englischen sagt man outspoken, also so sehr deutlich in dem, was er sagt. Sagt auch nicht immer nur einfache Sachen. Aber auf den warten wir, denn dieser Herr, Gott, der hat sich umbringen lassen für mich. Auf den warten wir. In Hebräer 13 und 12 will ich etwas mit euch lesen. Nehmen wir erst Hebräer 12, wo dann auch kurz erklärt wird, was damit zusammenhängt mit Jesus. Hebräer 12, Vers 18 zuerst. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet wurde, denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung, und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Abels Brot hatte gerufen Rache. Das Blut Jesu ruft Vergebung. Und hier sieht man, wozu, was das für ein Komplex ist, zu dem wir jetzt im Glauben eines Tages irgendwie ganz real gestoßen sind, durch den Glauben an Jesus, durch die Reinigung, durch sein Blut. Zur ganzen Schöpfung Gottes sind wir eigentlich zurückgekehrt. In Kapitel 13, Vers 14 wird die Sache ganz knapp gefasst. Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Die zukünftige suchen wir, weil dort Jesus sein will und wird und weil es dort besser sein wird. Ja, wie denn? Viel steht darüber in der Bibel nicht drin. Übersteigt es unser Vorstellungsvermögen? Offenbarung 21 schildert es ein bisschen. Immerhin. Aber ich sage jetzt schon mal, durch die Schilderung der Zustände wollen wir uns nicht ablenken lassen von dem, wo es uns eigentlich drum geht, dass Jesus da sein wird und alle seine Leute. Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens, aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dieses ererben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Hört sich gut an. Durch den Vergleich mit dem Paradies, was den Moslems im Koran prophezeit wird, sieht man den entscheidenden Punkt auch an diesem Paradies. Ich habe den Koran mal gelesen, aber nicht ganz durch, weil es irgendwie anstrengend wird nach einer Weile, weil das kein Geschichtsbuch ist, wie die Bibel in weiten Teilen, sondern immer nur so wie lauter Powerpredigten. Und vor allen Dingen so immer obendrauf. Ist leider so. Und an irgendeiner Stelle, mindestens an einer Stelle, wird auch geschildert, wie das Paradies sein wird. Das ist ein Paradies, was sicherlich sehr verlockend wirkt für Männer, die immer in einem heißen, trockenen Land gelebt haben. Denn es wird geschildert, dass es so Haine sind, mit Bachquellen, die entlang fließen, und großäugige Damen kümmern sich um die Herren, was aber nicht im Detail geschildert wird. Also deswegen lohnt es sich nicht, den Koran zu lesen. Einer fehlt im Koran, im Paradies, in dem Moslem-Paradies, Gott. Ich habe mit einem Kollegen, der Moslem ist, auch mal drüber gesprochen. Und die Lage ist die, Gott, der stellt den Menschen einen super Lebensraum zur Verfügung, wenn man das halt super findet. Für die Frauen ist da nichts Spezielles so dabei. Wird auch nicht groß drauf eingegangen, warum auch immer. Ein super Lebensraum, aber Gott selbst ist nicht da. Und das ist jetzt das Eigentliche. Das andere, das sind, sagen wir, Randdinge. Das Eigentliche, finde ich, ist, dass hier steht, Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Theo Lehmann, der Chemnitzer Pfarrer, der in der DDR-Zeit ja auch viel gepredigt hat und enorm durchgehalten hat in dem atheistischen Staat, er hat mal gesagt, nach meinem Herzinfarkt hatte ich mal richtig Zeit, lag im Krankenhaus, habe die ganze Bibel mal auf einen Rutsch sozusagen durchgelesen. Und er sagt, da habe ich überhaupt erst gemerkt, die Bibel ist ein einziger Liebesbrief Gottes an uns. Gott will bei uns sein. Das fängt im Paradies an, bei der Kühle des Abends wandelte Gott im Paradies. Das klingt sehr poetisch, aber es sagt ja aus, dass Gott da sein will, in seiner Schöpfung, bei seinen Geschöpfen. Nicht irgendwo anders und wenn Gott, es wäre ja schrecklich, wenn Gott so wäre, sagen wir mal, wie schlechte Eltern, die für ihre Kinder ein super Spielzimmer einrichten, mit allem Schnickschnack, Pipapo drin, alles ganz super, spiel da mal, aber lass mich bitte in Ruhe. Also ab und zu müssen Eltern ihre Ruhe haben, auf alle Fälle, beobachte das. Das will ich zu eurem Schutz, wenn man mich nicht missversteht, sagen. Aber wenn Eltern das immer so machen würden, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich gebe dir da eine schöne Spielwiese und da halte ich mal auf, aber belästige mich nicht. Ich spiele auch nicht mit dir, das ist mir zu doof, was du da machst, interessiert mich nicht. So ist Gott nicht. Gott will mit uns sein, bei uns sein. Und das ist das Entscheidende an unserer Zukunftshoffnung. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, er Gott, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Was für eine enorme Bereicherung, oder? Okay, wenn man mit Gott nicht im Reinen ist, kann ich das gut verstehen, auch aus meiner Vergangenheit, dass einen das eher nervös macht. Der Alte immer am Kontrollieren oder was? Big Brother is watching you? Wenn man aber über Jesus einen Bezug zur Bibel gefunden hat, ich glaube nicht, dass es anders richtig geht, andere Leute haben mir diese eigene Erfahrung bestätigt. Wenn man über den Glauben an Jesus, dass man sich dem unterworfen hat, einen Bezug hat zu Gott und zur Bibel, dann freut man sich auf diesen Zuwachs eigener Realität, den das eigentlich bedeuten wird. Jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, hat mir mal erzählt, dass er in der Schule so Filme gucken musste, zwei Filmchen. Der eine Film ging über den Himmel, war von der DDR-Propaganda gemacht, SED-Propaganda, der andere ging über die Hölle. In dem einen Film, da wurde der Himmel so dargestellt, ja, so Englein, weiße Klamotten und weiße Flügelchen, und die Tiere lierten da ganz schrecklich und klimperten auf Harfen und so. Und dann die Hölle, da war richtig was los, wie eine verschärfte Disco oder so. Der Teufel mittendrin und es ging echt was ab. So wurde das geschildert. Das ist eine Gotteslästerung und eine riesige Täuschung, wenn man das so schildert. Erstens ist die Hölle nicht so gemütlich und nicht so schön, sondern eine schreckliche Qual, und ich warne jeden davor. Ich möchte da nicht hinkommen und bitte du auch nicht. Es ist so, irgendwo steht mal, dass es eine Grube ist ohne Boden. Versuchen wir uns das ruhig für einen Moment auch mal vorzustellen. Wir werden losgelassen und fallen. Und fallen. Und fallen. Und fallen. Es hört nicht auf. Es ist nichts Gemütliches. Nichts, woran irgendjemand Freude haben könnte. Der Himmel andererseits, ja, macht uns das Freude, jemand anders eine Freude zu machen? Ich glaube schon. Und wenn wir durch Singen, durch unser Verhalten, durch unser Zusammensein, durch was auch immer es sein wird, Gott dann eine Freude machen, können wir auch ruhig ein bisschen singen dann, oder? Müssen uns dann erst noch umständlich auf das Liederbuch einigen. Wir Christen alle, meine ich, was wir dann verwenden werden. Das wird ein Momentchen dauern, aber irgendwann haben wir es vielleicht. Aber eigentlich, wir machen Gott eine Freude und er macht uns eine Freude. Das ist ja dumm, wenn man das Singen irgendwie so als Qual sieht und nicht als einen Ausdruck von Freude. Aus meiner Vergangenheit stelle ich fest, meine Frau ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, dass wir, was Musik angeht, einen unterschiedlichen Zugang haben, dass mir immer noch so eher traurig, melancholische Sachen gut gefallen, dass ich immer noch ein bisschen Schwierigkeit habe mit spontan unbefangener Fröhlichkeit. Da ist noch ein gewisser Block drin, der offensichtlich, wenn man mit anderen Sachen aufwächst, vielleicht nicht so stark drin ist. Und ich möchte eigentlich jeden ermutigen, vor allen Dingen Eltern, eure Kinder von Anfang an fröhliche Sachen, gerade in der Musik, zu gewöhnen, dass sie das lernen, dass sie das singen oder spielen oder so in der Familie, damit ihr diesen unverstellten Blick auf die Schönheit von Freude bekommt. Ich habe das auch an Leuten in unserer Teestube in Marburg erlebt, die aus dem, wo sie selbst keine Schuld dran haben, aus ganz schlimmen Verhältnissen kommen, denen ist das so ungemütlich, wenn man einfach nur froh und fröhlich ist, wenn es unbeschwerte Freude ist. Dieser Ausdruck unbeschwerter Freude, vermittelt den in euren Familien, damit man sich darauf freuen kann, auf die unbeschwerte Freude, die hier geschildert ist in Offenbarung 21, damit man nicht sagt, oh wie langweilig, sondern merkt, eine gemeinsame Freude, die jeden durchflutet, manchmal ist das ja so, das ist es überhaupt, das ist das Beste, und Gott ist dabei. Ja, ich hatte gesagt, dass alles an der Auferstehung Jesu Christi hängt, und das will ich jetzt, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, ganz kurz machen. 1. Korinther 15 ist wahrscheinlich das entscheidende Kapitel, das, wo alles schön zusammengefasst zu finden ist. Nicht das einzige, aber das, wo alles schön beieinander steht. Da wird 1. Korinther 15 eine Lehre, die offenbar unter den Korinthern aufgekommen war, abgewehrt, dass Christus schon auferstanden sei oder dass es überhaupt keine Auferstehung gibt und so weiter. Und wenn es die Auferstehung nicht gibt, dann ist unser Glaube hinfällig. Denn das Beste kommt noch, das Eigentliche erwarten wir ja erst. Die totale Verbindung mit Gott, den Himmel. 1. Korinther 15 steht zum Beispiel, Vers 16, wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel, nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. An der Auferstehung Christi hängt, dass es überhaupt Auferstehung gibt. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann vergiss das mit dem Himmel. Das erfordert Auferstehung. Eigentlich glaubt jeder Mensch irgendwie so ein bisschen an Auferstehung. Da sind wir bei dem Evolutionsthema gestern auch kurz bei gewesen. Denn wenn Leute glauben, dass anfangs tote Materie war und dann irgendwann was Lebendiges da rausgekrabbelt ist, das ist ja auch irgendwie, dass man glaubt, Leben kann irgendwie so entstehen. Aus Tod. Aus Totem kann Lebendes entstehen. Nun, die Leute, die sowas glauben, die glauben nicht, dass sich ein Gott da eingemischt hat, sondern glauben, dass die Zeit, lange Zeiten das irgendwie hingekriegt haben. Aber eigentlich glauben die ja auch, es war tot und dann lebendig. Und sowas glauben wir auch. Wir glauben, dass die historischen Berichte über die Auferstehung Jesu Christi wahr sind. Man kann sich die präzise angucken, vergleichen. Noch nie gemacht? Das ist ganz wichtig für Christen, ne? Da hängt alles dran. So eine genaue Analyse der Psalmen ist zweitrangig, sage ich jetzt mal einfach. Tod und Auferstehung Jesu Christi. Genau zu wissen, wie schildern die Evangelien das? Was war wann? Wie kriege ich das beieinander? Wie löse ich scheinbare Widersprüche auf? Das ist ja der Kern unseres Glaubens, dass Jesus tot war, der Schöpfer, der Herr, wieder auferstanden ist. Das ist glaubwürdig und da hängen wir dran. Da hängen wir dran. Übrigens bezweifle ich ein bisschen, dass dieser Vers 19 auf uns zutrifft. Wenn man mir den Glauben an die Auferstehung wegnähme, wäre ich nicht der elendeste Mensch in Marburg. Ohne das. Das liegt daran, dass wir ziemlich gut integriert sind in diese Gesellschaft, was Vor- und Nachteile hat. Irgendjemand hat mal gesagt, es ist leichter, in Afrika zu glauben, als in Europa oder in USA, weil wir hier viele Sachen anders abgesichert haben. Na, ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass man alles total ändert, aber man sollte sich ruhig mal bewusst machen, warum wir häufig so ein bisschen matt sind. Nun aber ist, Vers 20, Christus aus den Toten auferweckt. Und das Ganze gipfelt dann in Vers 28. In der Zukunft, wenn Gott alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem sei. Wie stellt ihr euch den Himmel vor? Drei Antworten knapp darauf. Erstens, ich stelle es mir so vor, wie am Ende der Offenbarung geschildert. Da wird diese Stadt geschildert mit allen möglichen Lebensmöglichkeiten. Eine Stadt aus Gold, aber durchsichtiges Gold. Riesengroß. Das ist, wie ich es mir vorstelle, denn die Bibel gibt mir das ja vor. Das mag ein Symbol sein, ein Symbol steht, gibt es aber auch wirklich. Vorhin hatten wir hier das Brot und den Kelch stehen. Das sind Symbole für etwas, aber die waren auch wirklich da. Die hatten Realität. Und das, was da vielleicht symbolisch geschildert wird, hat auch Realität. So, ungefähr so, wird es wohl sein. Zum Zweiten, Gold ist nicht durchsichtig eigentlich, oder? Mit Gold kann man gut übertünchen, damit man nicht sieht, was drunter ist. Glänzen, blenden. Durchsichtiges Gold. In der Offenbarung wird geschildert, das Gold ist durchsichtig wie Glas. Das steht dann für mich für eine absolut transparente, offene Gemeinschaft von Gott und Menschen. Ein Zusammenwachsen. Am schönsten hat das für mich C.S. Lewis in seinem Buch Pardon, ich bin Christ geschildert. Der dritte Teil dieses Buches heißt Jenseits von Persönlichkeit. Und das sind eigentlich Rundfunkansprachen gewesen, worin er darüber nachdenkt, wie werden wir sein? Wie werden du und ich sein im Himmel? Was wird mit uns sein? Und er sagt, wir werden mehr sein als letzt. Es ist nicht so, wie manche asiatischen Religionen sich das vorstellen, dass wir wie ein Wassertropfen sind, der in den Atlantik fällt und du rührst um und dann kannst du ihn nicht wieder rausfinden aus dem Atlantik. Dann gehen wir auf, in dem ganzen Sinn aber auch weg. Die Vorstellung, die Bilder in der Offenbarung uns vermitteln, oder auch das Bild von dem Leib und dem Haus, was die Gemeinde ist, oder der Familie, Diese Bilder sind eigentlich, wir bleiben, was wir sind, aber in einem besseren Zustand als jetzt und werden Teil von einem Größeren, jenseits von Persönlichkeit. So ähnlich, wie man das ansatzweise in der Ehe erlebt, probiert oder so. Man will ja von dem anderen Menschen etwas übernehmen, mit ihm irgendwie mehr werden, als man selbst sein kann. Das ist etwas, was wir ansatzweise in der Gemeinde jetzt schon probieren. Wir versuchen, mehr zu sein, als jeder Einzelne ist. Und vor allen Dingen, wir werden mehr sein, als wir jetzt sind, weil wir mit der Person Gottes irgendwie eins sind. Wie stand hier? Auf dass Gott alles in allem sei. Wir gehen auf in Gott, ohne selbst dabei zu verschwinden. Uff, die Vorstellungskraft versagt. Ein paar Bilder helfen noch so ein kleines bisschen, die Sache hoffentlich wertzuschätzen. Eine andere Vorstellung, die ganz ähnlich ist, ich habe das betont, dass das, was eigentlich für uns ist in der Zukunft, Himmel und so, das ist Jesus, der Herr Jesus, der Gott ist. Wir können uns den Himmel auch als Vorfreude auf eine Person vorstellen. So als wenn man jemand trifft und umarmt, den man endlich wieder trifft und in den Armen hat. Vorfreude auf eine Person. Das will ich für den Moment als Antwort hier stehen lassen. Vorfreude darauf, Jesus zu sehen, den wir wirklich lieben, wie es auch 1. Petrus 1 formuliert wird. Und solange er noch nicht da ist, haben wir hier für ihn eine gute Arbeit zu machen, in dem Bereich, wo jeder ist. Und diese Arbeit, die wir jetzt zu machen haben, alles Mögliche, Freude und Leid und so weiter, Familie, Beruf, Gemeinde und so weiter, das wird schöner, wir selbst werden offener, stabiler, freudiger, wenn wir uns diese Freude auf Jesus angewöhnen. Wenn es dir schlecht geht, woran versuchst du dann zu denken? Als ich da in China in dem Zimmer war, wo es nicht besonders schön war, habe ich gemerkt, oh, nicht richtig einschlafen konnte oder nachts nicht richtig schlafen konnte, weil manches ein bisschen anstrengend war. War gar nicht so schlimm, aber es sind halt so Erfahrungen. Habe ich an Korsika gedacht. Strand, Sonne, schöne Wohnung und nicht so ein komisches Zimmer wie da. Französisches Essen, nicht chinesisches. Aha, habe ich gedacht. Dadurch versuchst du dich jetzt zu stabilisieren und ein bisschen den Level hochzukriegen. Naja, habe ich gedacht, ein kleiner, schwacher Mensch. Ein Christ, aber ein kleiner, schwacher Mensch. Aber ich will mir auch angewöhnen, möchte euch dazu ermutigen, dass wir uns, das woran wir glauben, dass wir mit Jesus zusammen sein werden, mit Gott eine unglaublich gute Gemeinschaft bilden können, dass wir uns das auch reinziehen in unser jetziges Leben, um unser Leben mit dieser Freude anzufüllen, die von da schon rüberleuchtet nach hier. Schwache Worte. Ich bete, dass du, Herr Jesus, diese Sache bei mir und bei uns lebendig machst. Danke, dass du hier warst und deine Herrlichkeit verlassen hast, in dem ganzen Gerümpel hier, in dem Stress warst, im Leid, um uns diese Aussicht zu eröffnen, um uns den Horizont aufzureißen für die Zeit bei dir. Danke und möchte mich und uns dir anvertrauen.